Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Russlands Präsident Putin war heute auf Tauchstation. In einem Forschungs-U-Boot stieg er zu einem im Zweiten Weltkrieg gesunkenen U-Boot ab. Das kann man auch bildlich verstehen, denn so musste er sich erstmal nicht mit den großen Demonstrationen in Moskau beschäftigen. Mehrere Tausend gingen für freie Wahlen auf die Straße. Eine ungeheure Festnahmewelle folgte, wir berichten gleich. Demonstrationen auch in Hongkong. Auch hier gehen Sicherheitskräfte massiv gegen die Protestierenden vor. Durchbruch bei der Diesel-Hardware-Nachrüstung. Endlich wurde das erste System genehmigt und der nächste Tour de France-Sieger kommt höchstwahrscheinlich aus Kolumbien. Damit willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Rehse. Am 8. September wählt Moskau ein neues Stadtparlament. Keine große Wahl eigentlich. Insofern ist es beachtlich, wie viel Unmut sich in Moskau momentan Bahn bricht. Zum wiederholten Male gingen heute viele Menschen auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren, dass zahlreiche Oppositionskandidaten zur Wahl nicht zugelassen wurden. Die russische Führung reagiert nervös. Von den kolportierten 3.500 Demonstranten ließ sie 600, also ein Sechstel, fast festnehmen. Oliver Schosch mit den Einzelheiten.
Hunderte Polizisten haben sich entlang der Tverskaja-Straße postiert, dem Boulevard, der zum Roten Platz führt. Überall Absperrgitter, Polizeibusse stehen bereit für den Gefangenentransport. Zunächst wirkt es so, als ob sich hier keine Demonstration entwickeln könnte. Doch dann beginnt die Polizei, vor dem Moskauer Bürgermeisteramt Menschen festzunehmen. Vor allem junge Männer, aber auch ältere Männer und ältere Damen. Dutzende Journalisten filmen das Ganze. Doch es ist kaum nachvollziehbar, wer warum festgenommen wird. Vyacheslav, ein Mit-20er im schwarzen Fußball-T-Shirt, ist ein Stück zur Seite gegangen.
Ich saß einfach vor dem Bürgermeisteramt und habe vor mich hingeschaut. Ein Polizist kam und sagte: Entweder hören Sie auf, in die Richtung des Bürgermeisteramts zu starren, oder wir nehmen Sie fest. Ich unterstütze die Opposition. Was hier heute von Seiten der Machthaber passiert, ist absolut gesetzlos. Ich hoffe, heute ist der Tag, der Point of No Return, der Anfang von etwas Großem in unserem Land.
Immer mehr Demonstranten kommen, die Polizei spricht von 3.500. Die Ordnungskräfte marschieren auf, bilden Ketten und drängen alle Leute weg vom Bürgermeisteramt. Es kommt zu Rangeleien, Absperrgitter fliegen um, die Polizei reißt einzelne Demonstranten zu Boden und setzt Schlagstöcke ein. Die Bezirksabgeordnete Alexandra Parushina meldet sich im unabhängigen Fernsehkanal Dosch zu Wort. Ihr Kopf ist mit einem blutverschmierten Verband eingewickelt.
Die Polizeispezialeinheit OMON hat ein Gedrängel provoziert und dann hat mir ein Polizist auf den Kopf geschlagen. Sie haben mich dann gefragt, ob ich einen Arzt brauche, aber das habe ich abgelehnt. Zum Glück hatte ein Demonstrant einen Verband dabei. Ich habe sogar kurz das Bewusstsein verloren. Ich habe richtig gespürt, wie das Blut den Kopf runtergelaufen ist.
Die Zahl der Festnahmen steigt im Minutentakt. 3 Stunden nach Demonstrationsbeginn sind es schon über 500. Die Demonstranten fordern freie Kommunalwahlen am 8. September. Zur Wahl des Moskauer Stadtparlaments wurden 57 Oppositionskandidaten nicht zugelassen, weil sie bei ihrer Registrierung zu viele ungültige Unterschriften abgeliefert haben sollen. Die Behörden sind in den letzten Tagen hart gegen die Opposition vorgegangen. Der bekannteste Aktivist Alexej Nawalny sitzt seit Donnerstag im Gefängnis. 30 Tage hat er bekommen, weil er im Internet zur heutigen nicht genehmigten Demonstration aufgerufen hatte. Einige der nicht zugelassenen Stadtparlamentskandidaten wurden wenige Stunden vor der Demonstration ebenfalls festgenommen. Darunter die 3 bekanntesten, Ljubow Sobol, Dmitri Gudkov und Ilya Yashin. Als einziger schaffte es Konstantin Janauskas zur Demonstration.
Heute wurden fast alle Kandidaten festgenommen. Wenn ich jetzt verhaftet werde, dann tretet ihr an meine Stelle. Wir werden für unsere Wahl kämpfen, für unsere Freiheit, für unsere Stadt. Wir haben keine Angst vor diesen feigen Ratten.
Janauskas wurde kurze Zeit später auch abgeführt. Bei Twitter wurden auch Festnahmen einzelner Journalisten gemeldet. Die Polizei drang in die Büroräume des unabhängigen Fernsehsenders Dosch ein, der live über die Demonstration berichtete, und verhörte den Chefredakteur.
Seit 7 Wochen gehen auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong immer wieder tausende Menschen auf die Straße. Anfangs haben sie nur den kompletten Rückzug eines Entwurfs für ein Auslieferungsabkommen mit China gefordert. Mittlerweile wollen sie auch den Abtritt der Regierungschefin Carrie Lam sowie eine offizielle Untersuchung der Polizeigewalt gegen die Proteste. Immer wieder war es zu Zusammenstößen gekommen. Auch heute wieder. Steffen Wurzel.
In Hongkong gehen die regierungskritischen Proteste in den zweiten Monat und erneut kommt es heute zu Gewalt. Mit Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschossen löst die Polizei am späten Nachmittag Ortszeit eine nicht genehmigte Demonstration im Stadtteil Yuanlong auf. Zuvor hätten einige der Protestierer einen Polizeiwagen angegriffen und Barrikaden weggeräumt, erklärt die Polizeibehörde. Auch hätten einige Demonstranten selbstgebaute Waffen und Schutzschilde mitgebracht. Tatsächlich ist es relativ klar und für alle sichtbar, dass es etwa 100 Protestierende von vornherein auf Krawall und Gewalt abgesehen haben. Sie sind mit Alustöcken und Schutzkleidung ausgestattet zur Demo gekommen. Als die Polizei die Protestaktion auflöst, blenden einige die Bereitschaftspolizisten mit grünen Laserpointern. Zunächst aber verläuft die Protestaktion friedlich. Tausende Menschen sind trotz des Verbots nach Yuanlong gekommen. So auch diese beiden 23-Jährigen. Sie seien rein zufällig hier, sagen sie augenzwinkernd, zum Einkaufen und zum Sightseeing.
Why are you here today?
We are here shopping.
Shopping.
Shopping. Shopping. Sightseeing.
Der Stadtteil Yuanlong liegt rund eine Stunde U-Bahnfahrt nördlich vom Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone. Hier waren vergangenes Wochenende Dutzende in weiß gekleidete und vermummte Männer auf Passanten losgegangen, mit Schlagstöcken und Eisenruten. Viele der Opfer waren Pro-Demokratie-Aktivisten, mehr als 60 Menschen wurden bei der Schlägerattacke verletzt. Die nicht genehmigte Demo heute richtet sich gegen den Vorfall von vor einer Woche. Auch der prodemokratische Parlamentsabgeordnete Ted Hui ist auf die nicht genehmigte Demo gekommen.
Quite many legislators, parliamentarians are here today.
Mehrere Abgeordnete sind heute hier. Wir wollen die Protestierenden in ihrem Anliegen unterstützen. Viele Menschen haben sich erst nicht getraut zu kommen, weil die Polizei die Demo ja nicht genehmigt hat. Aber trotzdem ist es wichtig, rauszugehen und die Wut auf die Straßen zu tragen.
Even they're worried, they really need to come out to voice out their anger.
Technically not allowed, but it's not illegal coming here.
Der Protestmarsch sei zwar nicht genehmigt, aber es sei doch nicht illegal, hier herumzustehen, sagt der 46-jährige Henry, der mit einigen alten Uni-Freunden in den Norden Hongkongs gekommen ist.
We come here because we want to support the kids.
How old are you?
46. And we all 46. We are high school buddies.
Wir wollen die jungen Leute bei ihrem Protest gegen die Peking-freundliche Regierung Hongkongs unterstützen, sagt der Geschäftsmann. Längst richten sich die Proteste und Massendemos in Hongkong nicht mehr nur gegen das umstrittene geplante Auslieferungsgesetz. Obwohl die Regierung das Vorhaben längst auf Eis gelegt hat, gehen die Proteste weiter. Es geht inzwischen ums Grundsätzliche. Die vor allem jungen Demonstranten wehren sich gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Staats- und Parteiführung auf Hongkong. Die eigentlich nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme autonom regierte Stadt verliere Stück für Stück ihre Sonder- und Freiheitsrechte, so der Vorwurf.
At the end, I still think, I believe Hong Kong is different than China, mainland China.
Hongkong unterscheidet sich vom Rest Chinas, betont der 33-jährige Nino, und er wolle, dass das auch so bleibt. Und seine Freundin, die 31-jährige Lai, ergänzt:
I'd rather to die.
Lieber sterben wir, als künftig ohne Freiheit zu leben.
18 Uhr, 18 Minuten. Wir gehen ins Inland. Sie waren lange umstritten. Die Autoindustrie weigerte sich, sie umzusetzen, und das Verkehrsministerium leistete dabei Rückendeckung. Die Rede ist von der sogenannten Hardware-Nachrüstung von Diesel 4 und 5 Motoren. Es sollte eine Maßnahme sein, um Dieselfahrverbote zu umgehen. Nachdem es lange gedauert hatte, bis die technischen Vorgaben fertig waren, wurde nun ein erster Nachrüstsatz genehmigt. Das Umrüsten könnte damit nun endlich beginnen. Frank Kaplan mit den Einzelheiten.
Es ist eine gute Nachricht für alle Dieselfahrer, meint Ferdinand Dudenhöfer. Zwar wurden zunächst allein Nachrüstkits für Volvo-Pkw zugelassen, doch der Automobilexperte rechnet damit, dass nun der Damm gebrochen sein dürfte und auch Fahrzeuge anderer Hersteller mit dieser Technologie sauberer gemacht werden können. Das ist für etwa 5 Millionen Besitzer von Dieseln mit Euro 5 Norm von großer Bedeutung. In vielen Großstädten drohen Fahrverbote. Und in der Folge des Abgasskandals haben die Fahrzeuge erheblich an Wert verloren. Mit einer Nachrüstung wird sich das wieder relativieren. Davon zeigt sich Dudenhöfer, Professor an der Universität Duisburg-Essen, gegenüber unserem Sender überzeugt.
Ich gehe davon aus, dass die Fahrzeuge, die nachgerüstet sind, zertifiziert nachgerüstet sind, in ihren Gebrauchtwagenpreisen wieder hochgehen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass Fahrzeuge, die zum Beispiel von Firmenfuhrparks zurückkommen, die als Firmenfahrzeuge gelaufen sind, meistens so 3 Jahre, dass die bei den Händlern öfter nachgerüstet werden und damit vernünftigen Preisen von den Händlern verkauft werden können.
Ein Bamberger Unternehmen könnte nun den Durchbruch geschafft haben. Die nachgerüsteten Volvo stoßen demnach so wenig Stickoxide aus, dass sie von Dieselfahrverboten nicht mehr betroffen sind. Nach Informationen von Spiegel Online und Bayerischem Rundfunk sollen bald auch für Diesel von Mercedes und BMW Hardware-Nachrüstungen genehmigt werden. Etwa 3.000 Euro kostet diese. Nach langem Widerstand hatten sich Daimler und VW bereit erklärt, zu zahlen. Volvo wiederum wird keinerlei Kosten übernehmen. Der chinesisch-schwedische Konzern verweist darauf, dass er nicht in den Abgasskandal involviert war. Derzeit sind nur 3 Zuliefererbetriebe an der Entwicklung von Hardware-Nachrüstsystemen beteiligt. Der Bamberger Ingenieur Martin Plei führt das auch darauf zurück, dass den Entwicklern zu viele Steine in den Weg gelegt wurden. Der Firmeninhaber gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.
Wir haben da Produkte entwickelt, die vielfach gar nicht gewollt sind. Die Automobilhersteller kann das relativ viel Geld kosten, deswegen ist es nicht gewollt. Und die Politik hat anfänglich auch noch versucht, die Nachrüstung zu verhindern. Und gegen diese ganzen Mühlen mussten wir halt ankämpfen.
Tatsächlich hatte sich Verkehrsminister Andreas Scheuer lange der Argumentation der Autobauer angeschlossen, wonach eine Nachrüstung den Motoren schaden könnte und die Wirkung nicht garantiert werde. Statt in alte Fahrzeuge zu investieren, müsste der Kauf von Neuwagen gefördert werden, erklärte der CSU-Politiker. Und selbst nach einem weiteren Dieselgipfel im vergangenen Herbst akzeptierte Scheuer, dass nicht alle vom Dieselgate betroffenen Hersteller bereit waren, in die Hardware-Nachrüstung zu investieren. Verständnis zeigte er für die ablehnende Haltung der bayerischen Motorenwerke.
Die konzentrieren sich mit attraktiven Prämien, 6.000 Euro für ein zurückgegebenes Fahrzeug und dann einen Tausch eines neuen Fahrzeuges. Die gehen halt einfach eine andere Strategie. Die deutschen Hersteller haben unterschiedliche Kundenstämme. VW sagt, wir machen bei der Hardware-Nachrüstung mit.
Andreas Scheuer wurde nun widerlegt, meint heute im Deutschlandfunk-Gespräch Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, der kein gutes Wort mehr für den Minister findet.
Das, was das Kraftfahrtbundesamt, insbesondere der Verkehrsminister, immer gesagt hat, eine Umrüstung geht nicht, lohnt nicht, will er nicht. Das hat sich jetzt wieder als falsch herausgestellt. Bei dem Verkehrsminister ist es so, dass ja permanent negative und falsche Informationen von ihm verbreitet werden. Er setzt auf die falschen Pferde.
Tatsächlich eckte Scheuer mit seiner Dieselstrategie in der Vergangenheit immer wieder an. Nachdem lange Zeit nur über Software-Updates gesprochen worden war, schaltete sich schließlich auch die Kanzlerin ein. Angela Merkel drängte ihren Verkehrsminister dazu, Verhandlungen mit der Industrie aufzunehmen. Als sich dann endlich erste Hersteller zur Kostenübernahme bereit erklärten, fehlte es allerdings noch an der einbaureifen Technologie.
Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Zulassung der Hardware-Nachrüstung zu ermöglichen. Bis heute liegt allerdings noch kein einziges Konstrukt vor, das um Zulassung gebeten hat.
Das hat sich mit dem Angebot der Bamberger Firma nun geändert. Nachrüstvorreiter Martin Plei verspricht, dass sein Saubermachersystem vielfach eingesetzt werden kann und weiteren Zulassungen durch das Kraftfahrtbundesamt nichts mehr entgegenstehe.
Im Prinzip ist es für alle Fahrzeuge geeignet, die einen Euro 5 Dieselmotor haben. Es würden auch Euro 4 Fahrzeuge gehen. Wir fokussieren uns aber auf die Fahrzeuge, wo es rohemissionsseitig schon ein annehmbares Niveau hat, das heißt in dem Bereich unter 1000 Milligramm pro Kilometer ist, und suchen uns da halt die Fahrzeuge aus, bei denen es technisch am einfachsten zu realisieren ist.
Der aktuelle Grenzwert liegt bei 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer. Dieselfahrverbote dürften zunächst nicht überflüssig werden, aber eine weitreichende Umrüstung könnte in vielen Städten zumindest zu einer Entspannung führen.
Es ist das Prestigeobjekt des amerikanischen Präsidenten und sein wichtigstes Wahlversprechen, die Mauer an der Grenze zu Mexiko. Nun hat der oberste Gerichtshof ein wegweisendes Urteil dazu gesprochen. Donald Trump darf demnach nun trotz des Widerstandes im Kongress 2,5 Milliarden Dollar aus dem Budget des Pentagons, also des Außenministers, für den Bau der Mauer verwenden. Frage an Thilo Kössler, live aus Washington zugeschaltet. Was bedeutet das jetzt für dieses Projekt? Kann Trump nun bauen?
Ja, es bedeutet, dass Donald Trump grünes Licht bekommen hat für den Bau der Mauer. Es bedeutet, dass er dafür 2,5 Milliarden Dollar aus dem Etat des Verteidigungsministeriums bekommt. Das haben Sie gesagt. Das sind Mittel, die für Projekte vorgesehen waren, die der Kongress bereits genehmigt hatte. Und es hat zu bedeuten, dass jetzt fristgerecht bis Mitte September die Baufirmen beauftragt werden können. Das Argument des Gerichts war, die Schuldengrenze ist aufgehoben worden. Die Mittel können also freigegeben werden. Tatsächlich haben Republikaner mit den Stimmen der Demokraten gestern die Schuldengrenze aufgehoben und den Weg für eine dramatische Neuverschuldung der Vereinigten Staaten freigemacht. Das war der Anlass, die einstweilige Verfügung des Gerichts in Kalifornien aufzuheben gegen den Bau der Mauer und an das Gericht zurückzuverweisen.
Trump hat daraufhin getwittert, Big Victory. Ist das wirklich ein großer Sieg für Donald Trump?
Also Donald Trump reklamiert den größten Erfolg seiner Präsidentschaftszeit für sich. Er hat getwittert, wow, big victory on the wall, großer Sieg bei der Mauer. Donald Trump ist der Erfüllung seines größten Wahlversprechens einen Schritt näher gekommen. Allerdings ist es nur ein Etappensieg, Herr Rehse, ich habe das schon gesagt. Endgültig ist in der Sache noch nicht entschieden worden. De facto hat das Gericht nur die einstweilige Verfügung außer Kraft gesetzt. Aber es ist eine Etappe in einem erbitterten Kampf. So erbittert, dass sich Kongress und Gerichte bisher erfolgreich damit durchsetzen konnten, dass bis dato kein einziger Meter einer neuen Mauer gebaut worden ist. Im Streit um die Bewilligung der Gelder kam es im Dezember zur längsten Haushaltssperre in der Geschichte der Vereinigten Staaten, zu einem Government Shutdown, wie man das nennt. Donald Trump hat dann in Folge den nationalen Notstand ausgerufen und wollte sich unter Berufung auf den Notstand die Gelder aus dem Pentagon holen. Dem hat sich das Gericht in Oakland, Kalifornien, entgegengestellt und diesen Verdikt hat der Supreme Court mit der Mehrheit der 5 konservativen Richter gegen die 4 liberalen Richter nun ausgehebelt.
Sie haben es gesagt, eigentlich beruht ja das Haushaltsrecht beim Parlament. Was bedeutet jetzt dieses Urteil verfassungsrechtlich?
Also Kritiker sehen hier einen ganz fundamentalen Konflikt heraufziehen. Man muss abwarten, wie er am Ende ausgeht. Aber Kritiker sagen, hier geht es wirklich darum, dass die Exekutivgewalt des Präsidenten zulasten der Legislative ausgeweitet recht wird. Donald Trump möchte offensichtlich seine Macht zulasten des Kongresses einseitig ausweiten. Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Kongresses und viele sehen das in Gefahr.
Das heißt eine Aufweichung der Gewaltenteilung.
Das heißt, würde am Ende darauf hinauslaufen, dass das Allerheiligste der amerikanischen Demokratie angetastet werden würde, die Gewaltenteilung. Deshalb wird ein Urteil erwartet mit sehr, sehr weitreichenden Konsequenzen.
Diese Mauer zu Mexiko ist ja ein wichtiger Baustein in seiner Migrationspolitik. Jetzt hat er noch ein Drittstaatenabkommen mit Guatemala vereinbart, wonach Guatemala ein sicherer Drittstaat wird, wohin ankommende Flüchtlinge wieder abgeschoben werden können. Was steckt dahinter?
Donald Trump versucht alles, um den legalen Zugang zu den USA an seiner Südgrenze zu erschweren. Er hat schon ein Drittstaatenabkommen mit Mexiko schließen wollen. Das haben die Mexikaner ihm verweigert. Nun wurde ein Abkommen mit Guatemala geschlossen. Das heißt nun, dass jeder Flüchtling, der durch Guatemala gekommen ist, dort Asyl beantragen muss und keinen Zugang mehr in das Asylverfahren in den USA hat. Das wird nicht Bestand haben, Herr Rehse. Das guatemaltekische Parlament und der oberste Gerichtshof werden sich dem entgegenstellen. Aber es zeigt doch, mit welcher Energie die Trump-Administration in der Einwanderungsfrage agiert. Es hat einem bettelarmen Land, Donald Trump hat einem bettelarmen Land Strafzölle angedroht und unter diesem Druck ist die Regierung in Guatemala-Stadt eingeknickt.
Danke, Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington. Wir bleiben noch kurz bei Donald Trump. Am Freitag hat er getwittert, er werde in Kürze auf die Dummheit von Frankreichs Präsident Macron reagieren. Mit der Dummheit meinte er die französische Digitalsteuer, die vor allem Facebook, Google und Co. treffen würde und zu der Deutschland noch nicht in der Lage ist. Und damit reagieren, meint Trump, Vergeltungszölle. Dazu Reaktion aus Paris von Sabine Wachs.
Finanzminister Le Maire stellte klar, es gehe Frankreich nicht darum, nur amerikanische Digitalkonzerne wie Google oder Facebook zu besteuern. Die kürzlich eingeführte Digitalsteuer betreffe auch europäische oder chinesische Großkonzerne. Die Steuer sollen alle Firmen zahlen, die mit ihrer digitalen Dienstleistung einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro machen, sagte Le Maire. In Bezug auf Trumps America First Politik fand der französische Finanzminister klare Worte, auf Frankreich sei ein souveräner Staat und behalte sich daher vor, seine Steuerpolitik durchzusetzen. Bis eine internationale Lösung in der Frage nach einer gemeinsamen Digitalsteuer gefunden ist, will Frankreich an seiner nationalen Steuer festhalten. Das große Ziel, so Le Maire, aber sei es, eine gemeinsame Lösung zu finden. Bereits vergangene Woche hatten sich die Finanzminister der 7 großen Industrienationen in der Nähe von Paris getroffen und über eine Digitalsteuer verhandelt. Gemeinsam verabschiedeten sie den Entschluss, bis Ende 2020 eine Lösung finden zu wollen. Auch der US-amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin hatte diese Entscheidung mitgetragen. Die Frage nach einer internationalen Digitalsteuer wird auch Thema beim G7-Gipfel sein, der Ende August im französischen Biarritz stattfindet.
Vor einer Woche fand in Polen der erste sogenannte Gleichheitsmarsch für die Rechte von Homo- und Bisexuellen und Transgender statt. Ein denkwürdiger Tag, weil in Polen jüngst Hass und physische Gewalt gegenüber dieser Gruppe zunehmen. Denkwürdig aber vor allem auch, weil dieser Marsch von rechtsextremen Hooligans angegriffen worden ist. Mit Flaschen, mit Pflastersteinen und mit Knallkörpern. Heute fanden deshalb landesweite Proteste gegen diese gewaltsamen Übergriffe statt. Die größte davon in Warschau. Florian Kellermann war für uns vor Ort.
Angst war das Wort, das heute am häufigsten zu hören war vor dem Kulturpalast in Warschau. Er habe Angst um sich und um seine Freunde, sagte Rafał Gruszkiewicz, 31 Jahre alt. Ich spreche mit vielen aus der LGBT-Community und nicht nur. Manche sagen, es sei Zeit, Polen zu verlassen, denn die Gewalt gegen uns Homosexuelle nimmt zu. Auf der anderen Seite wollen wir nicht aufgeben. Schließlich kämpfen wir gerade darum, dass wir hier würdig leben können.
Homosexualismus, Sport, Veganismus.
Einige hundert Menschen kamen vor den Kulturpalast, um auf die Gewalt vom vergangenen Wochenende zu reagieren. Auf die Ereignisse in Białystok, ganz im Nordwesten von Polen. Nationalisten hatten dort einen Marsch von Menschen angegriffen, die für die Rechte Homosexueller und Transsexueller eintraten. Sie warfen mit Steinen, Flaschen und angezündeten Feuerwerkskörpern. Die Angreifer seien höchst gewaltbereit gewesen, sagte Anna Pietrucha von der Organisation Kampagne gegen Homophobie. Sie war vor Ort. Ich habe gehört, es sei da nur zu einigen Schlägereien gekommen. Wacht auf, es hätte nicht viel gefehlt und wir wären niemals von dort zurückgekehrt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass jemand von uns dort stirbt. Ich habe die tränenüberströmten Gesichter der Teilnehmer vor Augen. Auch die von Kindern, die ein Trauma erlebt haben. Die Geschichtsbücher schreiben darüber, was passiert, wenn in einem Land die Menschen unterteilt werden, in diejenigen, die erwünscht sind, und in die anderen. Die Wut der Demonstranten in Warschau und über 30 anderen polnischen Städten richtete sich auch gegen die Regierung. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS macht seit einigen Monaten Stimmung gegen die LGBT-Bewegung. Der Tenor, indem diese Rechte fordert, etwa für homosexuelle Paare, zerstöre sie die traditionelle polnische Kultur und sei eine Gefahr für die katholische Tradition des Landes. Immer wieder sprechen PiS-Abgeordnete und Publizisten von PiS-nahen Medien von der LGBT-Ideologie. Diese und nicht die Homosexuellen selber seien zu verurteilen. Damit wiederholen die Regierungspolitiker, was hohe Vertreter der katholischen Kirche in Polen sagen. Eine Strategie vor der Parlamentswahl im Herbst, meinen PiS-kritische Experten. Die Partei wolle sich ihren Wählern als erzkonservativ präsentieren. Die Gegner der Regierung halten das Vorgehen der PiS für zynisch, so Barbara Dusa, eine Rentnerin, die heute zur Demonstration kam. Sie kommen einfach nicht ohne ein Feindbild aus. Bei der Parlamentswahl vor 4 Jahren waren das die Flüchtlinge. Jetzt ist es die LGBT-Bewegung, obwohl die Regierungsanhänger gar nicht genau wissen, was das überhaupt ist. Aber auch die Opposition kam nicht gut weg bei der Demonstration in Warschau. Das gilt vor allem für die größte Oppositionspartei, die rechtsliberale Bürgerplattform des Ex-Ministerpräsidenten Donald Tusk. Diese hatte in ihren 8 Jahren an der Regierung keine Forderung der homosexuellen Organisationen erfüllt. Bis heute gibt es in Polen keinen rechtlichen Status für homosexuelle Paare. Dennoch trat heute der Abgeordnete der Bürgerplattform Michał Szczerba auf die Bühne in Warschau.
Kochani, wszyscy przeszliśmy bardzo długą drogę.
Wir sind alle einen weiten Weg gegangen, auch die Bürgerplattform. Die Rechte der Menschen aus der LGBT-Community wurden bisher nicht ausreichend gewürdigt. Dafür entschuldigen wir uns. Und das wird sich ändern. Eine eingetragene Partnerschaft gehört zu unserem offiziellen Wahlprogramm. Für die Vertreter von Organisationen, die für die Rechte Homosexueller eintreten, ist diese Beteuerung nicht genug. Das machten sie heute deutlich. Sie boten den Oppositionsparteien Gespräche an, noch vor der Parlamentswahl im Herbst.
Florian Kellermann mit Informationen aus Warschau. Krasser Wechsel zum Sport. Marina Schweizer mit dem neuen Gesamtsieger der Tour de France.
Ja, der designierte Tour de France-Sieger ist der erst 22-jährige Egan Bernal vom Team Ineos. Weil das gelbe Trikot traditionell am letzten Tag nicht mehr angegriffen wird, war die letzte Etappe wegen des Wetters dann ja auch verkürzte vorletzte Etappe heute entscheidend. Steffen Gar berichtet über diesen letzten Tag in den Bergen.
Egan Bernal strahlte vor Glück, Emanuel Buchmann küsste seine Freundin. Bernal und Buchmann auf mehr als 2300 Metern Höhe im siebten Himmel. Der Kolumbianer Bernal wird jüngster Toursieger seit 84 Jahren. Buchmann wird die Tour als herausragender Gesamtvierter beenden. Auf dem Weg zur Skistation von Val Thorens blieb Buchmann immer an den Favoriten dran. Als Julien Alaphilippe abreißen ließ, rückte er in der Gesamtwertung vor. Für eine richtige Attacke reichte die Kraft nicht mehr. Buchmann am Ende 25 Sekunden hinter dem Podium, aber trotzdem hochzufrieden. Den Tagessieg holte der Italiener Vincenzo Nibali als Solist.
Die Schwimm-WM in Südkorea neigt sich an diesem Wochenende zum Ende. Neben Amerikanern hat eine deutsche Schwimmerin da heute noch ein Ausrufezeichen gesetzt. Einzelheiten von Michael Augustin.
Sarah Köhler ist das schnellste Rennen ihres Lebens über 800 Meter Freistil geschwommen und hat trotzdem keine Medaille geholt. Lange lag sie an dritter Stelle, aber dann zog die Australierin Arianne Titmis auf der vorletzten Bahn noch an ihr vorbei. Kleiner Trost für Köhler, sie hat den 32 Jahre alten deutschen Rekord um mehr als 3 Sekunden unterboten. Weltmeisterin wurde Katie Ledecky, die 2 Tage krank im Bett lag und am vorletzten Wettkampftag ihre erste Goldmedaille in Guangzhou gewonnen hat. 3 Goldmedaillen an einem Tag gab es für ihren Landsmann, Caleb Dressel. Bei dessen Sieg über 100 Meter Schmetterling war Marius Kusch dabei und wurde Achter. Für eine Überraschung hat Sprinterin Anna Elend gesorgt. Die 17-Jährige hat das Finale über 50 Meter Brust erreicht.
Das Heimpublikum in Hamburg hat heute nicht geholfen. Tennisprofi Alexander Zverev hat den Finaleinzug beim Turnier am Roten Baum verpasst. Thomas Perlebach.
Mit hängendem Kopf und hängenden Schultern verließ Alexander Zverev den, eigentlich ja seinen Center Court. Gegen Nicolas Basilashvili handelte er sich eine Niederlage nach über 3 Stunden ein, die nun wirklich nicht hätte sein müssen.
Ich meine, wie viele Breakball habe ich gehabt, wie viele Chancen überhaupt bei meinem Aufschlag. Das ist so ein bisschen schade gewesen. Ich meine, ich habe Matchbälle gehabt, die ich nicht so gut gespielt habe, vielleicht eher auch ein paar Winners gemacht. Aber generell, ich muss meine Chancen besser nutzen. Das ist jetzt ein paar Mal schon passiert dieses Jahr, dass ich irgendwie Matchball verloren habe und ich hoffe, das wird sich bald ändern.
Letztendlich gewann mit dem Georgier, dem Titelverteidiger, der etwas konsequentere Spieler diese Achterbahnfahrt.
An diesem Wochenende ist Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga. Wie schon gestern der VfB Stuttgart konnte auch Absteiger Nürnberg am 1. Spieltag gewinnen. Warum Dynamo Dresden da zu Hause nichts holen konnte, berichtet Jan Günther.
2 Neuzugänge hatte Dynamo-Trainer Christian Fjell zum Saisonstart in die Startelf beordert. Der eine Linksverteidiger Chris Löwe, der andere Torhüter Kevin Broll. Dresden bespielte den Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg mit vielen Ballbesitzphasen. In Minute 14 prüfte Wahlquist Klub-Torhüter Matenia zur Pause 0:0. In der 53. Minute dann die Gästeführung. Der eingewechselte Sorg flankte auf den Kopf von Dovedan und der traf zum 0:1. Dresden danach mit Gelegenheiten zum Ausgleich. Der eingewechselte Tafwerner schlenzte knapp vorbei. Und so startet Dynamo vor knapp 30.000 Zuschauern mit einer Niederlage in die neue Saison.
Außerdem setzte sich der erste FC Heidenheim mit 3:1 beim Aufsteiger VfL Osnabrück durch. Und Holstein Kiels Neutrainer André Schubert hatte sich zum Einstand sicher mehr erhofft als ein Unentschieden gegen den SV Sandhausen, Mats Nicholson.
Kiels Trainer André Schubert war hin und her gerissen. Er sah einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft. Kiel brachte viel Power auf den Platz, hatte gute Torchancen, ließ aber auch immer wieder zu leicht gegnerische Chancen zu. In der 3. Minute schon geriet Holstein in Rückstand. Neuzugang Emanuel Ioa glich dann in der 53. Minute per Linksschuss aus. Holstein versuchte danach alles bis in die Nachspielzeit, aber der Siegtreffer gelang nicht mehr.
Es war ein unangenehmer Tag für Formel-1-Pilot Sebastian Vettel. Ausgerechnet das Qualifying zum Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring wurde für seinen Rennstall Ferrari zum Debakel, Volker Hirt.
Dieses Qualifying war eine einzige Ferrari-Pannenshow an einem Wochenende, wo sie bewiesen haben, dass sie siegfähig gewesen wären. So aber stieg Sebastian Vettel als erster sehr früh aus seinem Auto, sein Teamkollege Charles Leclerc wenig später auch, Probleme mit dem Turbolader. So ein Geschenk nimmt Mercedes gerne an. Lewis Hamilton startet von der Pole Position, gefolgt von Max Verstappen im Red Bull. Ferrari darf natürlich auch mitmachen, mit Leclerc auf Position 10 und Sebastian Vettel auf Rang 20, ganz hinten am Start.
Ja, und mehr und ausführlichen Sport dann ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Danke, Marina Schweizer, für diesen Sport in dieser Sendung. Das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Festnahmewelle in Moskau wird Thema sein in unserer Kommentarsendung um 5:05. Ich bin Jonas Rehse, bedanke mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen guten Abend.